Bist du bereit? Schnall dich an, denn jetzt geht's los. Willkommen bei Freie Schnauzen. Geschichten vom Lebenshof Mudebauch.
Hey Leute, bevor die Podcast-Folge losgeht, habe ich was zu beichten.
Ja, wir haben kein Video.
Ja, ist scheiße gelaufen. Ich kann es mir wieder mal nicht erklären, aber ich schwöre euch, ihr solltet dranbleiben, weil es wird eine sehr, sehr wichtige Folge.
Ich würde fast sagen, die krasseste Folge bisher.
Heute kommt eine sehr, sehr, sehr spannende Folge für euch wahrscheinlich und eine Folge, wo ich zu Svante gesagt habe, Svante, guck mal, ich habe eine Idee für eine Folge, vielleicht so, ich muss noch ein bisschen brüten, so ein paar Monaten.
Und ich habe dich einfach jetzt gezwungen.
Ja, wir waren jetzt gerade zusammen Gassi und ja, wie Svante so ist, hat sie dann ganz subtil hier gestreut. Und dann hat sie mir ein noch schlimmeres Thema vorgeschlagen, und das was wir heute machen können. Dann ich sage, ja, okay, komm, wir machen
es. Also es ist nicht so, dass uns die Themen ausgehen. Aber ich finde, es ist ein richtig gutes Thema. Und ich glaube, wir müssen auf jeden Fall danach richtiges Community-Management betreiben.
Das kann gut sein, ja.
Und uns die Kommentare ansehen. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr darüber denkt.
Ja.
Wir werden heute ganz, ganz radikal ehrlich sein.
Ja, und es ist ja, also das, was wir heute besprechen, ist ein Grund, warum es diesen Podcast gibt. Und es wird einfach Zeit, wir sind hier super ehrlich und so, aber es geht um Dinge, die hier auf dem Hof passieren, die nicht auf Instagram stattfinden, aus Angst vor Hate. Nicht aus Angst vor Hate, sondern auch um unsere Nerven zu schonen und um
Ressourcenschonung ist es auch.
Weil wir wissen, wir müssen uns bis ins Endlose rechtfertigen dafür und deshalb lassen wir es manchmal einfach. Also es sind ein paar Dinge dabei, wo man so sagen könnte, ja okay, hätten wir eigentlich erzählen können, aber yo, hätten wir halt schon wieder einfach 300 Nachrichten beantworten müssen von Leuten, die es einfach nicht verstehen wollen. Und hier im Podcast haben wir halt einfach die Möglichkeit, es so ausführlich zu erklären, dass es hoffentlich bei den meisten richtig ankommt. Und es wird aber immer Leute geben, die sagen einfach, ja, habt ihr halt einfach gefailt. Und ganz ehrlich, ja, haben wir auch. Mhm. So, ja. Haben wir einfach auch. Weil wir sind Menschen und uns passieren Fehler. Und uns sind hier Fehler passiert, wo einfach Menschen oder Tiere zu Schaden gekommen sind. Und darüber werden wir heute sprechen, weil das passiert.
So. Ich bin ganz aufgeregt.
Ja. Wie heißt das? Wo gehobelt wird, fallen Späne.
Ja, ich kenne dieses Sprichwort eigentlich in einem anderen Kontext, aber.
Ist es der falsche Kontext?
Nee, passt voll. Passt voll. Aber ich kenne den, ja. Lass uns nicht weiter drüber reden.
In einem sexuellen Kontext?
Absolut.
Weißt du, da stehe ich ja immer auf dem Schlauch.
Muss ich dir das jetzt erklären?
Nee, ich bin da ja auch super prüde bei sowas.
Oh Gott.
Wenn man darüber spricht.
Okay. Willst du einfach, du hast denn natürlich,
ich habe mir natürlich Notizen gemacht.
Eine Liste gemacht.
Und wir haben echt jetzt lange überlegt, weil da waren bestimmt noch ein paar Sachen. Aber die fallen uns irgendwie jetzt, also das sind schon die Hammer, die jetzt kommen. Also es sind schon wirklich richtig krasse Hammer dabei.
Man muss jetzt sagen, seit 2 Jahren haben wir jetzt den Lebenshof.
Ja.
In 2 Jahren passiert viel. Ja. Jeden Tag ist
100 Tiere, viele Mitarbeitende, viele, die auch neu hier sind.
Wechsel, genau.
Ja, also ich möchte hier einfach kleiner Disclaimer, wir tun wirklich alles dafür, dass es unseren Tieren hier gut geht. Wir lieben unsere Tiere über alles. Und ich bin mir zu 1.000.000% sicher, dass es niemanden da draußen gibt, der Tiere hält, dem noch kein Fail passiert ist in diese Richtung. Mhm. Aber so etwas erzählt man natürlich nicht.
Ja.
Weil man auf eine gewisse Art dastehen möchte, weil man Angst hat vor der eigenen Community.
Man schämt sich auch.
Man schämt sich, wo auch einfach Leute folgen, die natürlich ultra hardcore im Tierschutz sind und die urteilen, sind meistens die, die überhaupt gar keine Tiere halten. Und deshalb erzählt man es nicht. Aber es gibt da draußen, und dafür lege ich meine Hand ins Feuer, keinen einzigen Lebenshof, auf dem noch nicht etwas passiert ist, man denkt, fuck, wie konnte uns das passieren?
Ich find's so super verrückt, weil also irgendwie betreibst du ja auch Tierschutz im Kleinen, wenn du dir einen Hund, eine Katze aus einem Tierheim oder eine Tierschutzorganisation holst und bist natürlich absolut pro Tier und dann passiert dir was. Und das ist irgendwie, also wenn man denn mal darüber spricht, dann kommt vielleicht auch so aus der anderen Richtung, ja, geht mir auch so, ist mir auch schon passiert.
Ja,
da ist das Verständnis eher da, als wenn du halt einen Lebenshof gründest, mit irgendwie denselben Voraussetzungen, nur halt einfach mit ein bisschen mehr Mittel.
Ja.
Irgendwie, also Startkapital
und
vielleicht eine Reichweite.
Ja.
Und da ist es auf einmal komplett fatal.
Ja.
Also würde ich behaupten.
Ja.
Könnte ja jetzt auch anders sein.
Ja.
Also ich glaube immer, also dass dieses Vorurteil da herrscht, du hast einen Lebenshof, also bist du doch auch fachlich in allem fit.
Voll. Ja.
So, aber
du kannst fachlich so fit sein, wie du möchtest.
Ja.
Und ich behaupte nicht, dass wir fachlich perfekt sind.
Nein.
Aber das waren keine fachlichen Fehler.
Nee, das waren keine fachlichen
Fehler. So, das waren einfach menschliche Fehler.
Ja.
So, weißt du?
Ja. Los, schieß los, ich bin gespannt.
Okay.
Machst du ein Ranking?
Ich will gerade überlegen. Ich glaube, ich fange mit dem aktuellsten und irgendwie auch dem einem der harmloseren an, okay?
Ja.
Also wir machen so das Schlimmste zum Schluss, würde ich sagen.
Ja, okay.
Oh Gott, das Schlimmste, ich schwöre es euch. Ach du Scheiße. Ich bin mir noch nicht sicher, welches der beiden das Schlimmste ist. Waschbären oder Naschi, was sagst du?
Waschbären.
Das Schlimmste? Mhm. Vor allem das Ende davon, gell?
Ja.
Oh mein Gott. Okay, also, wir fangen an mit etwas, was wahrscheinlich schon den meisten Menschen passiert ist, die privat Hunde halten.
Ja.
Und zwar hat Matcha Schokolade gefressen,
zartbitter.
Er wiegt 3 Kilo und hat 35 bis 40 Gramm Zartbitterschokolade gegessen. Das ist ein absoluter Notfall.
Ich war dabei.
Ja.
Ich habe es Gott sei Dank noch gesehen, weil es auf einmal, also ich war gerade dabei, fertig meinen Feierabend zu machen. Es war so gegen 5:30 eigentlich auch untypisch, dass ich so lange da bin.
Ja.
Und dann beim Rausgehen höre ich Schmatzen und ich sehe Matcha, wie der in einem privaten Rucksack rumwühlt, den, kann man ja auch sagen, ein neuer Probearbeiter mitgebracht hat und einfach verschlossen abgestellt hat. Auf dem Boden.
Ich finde die Folge übrigens auch richtig geil, um aufzuklären, weil vielleicht einfach viele gar nicht wissen, weil es gibt solche und solche Hunde und es gibt Hunde, die würden niemals an den Rucksack gehen und es gibt andere, die, also Ramos, das habe ich auch gesagt, ich hätte niemals diesen verschlossenen Stoffrucksack, er war aus Stoff, mit einer verschlossenen Packung Schokolade drin auf den Boden gestellt, weil ich Ramos zu Hause habe. Ramos riecht alles, der frisst Löcher in den Rucksack rein.
Witzig.
Ich
bin komplettes Gegenteil mit Maggie zu Hause.
Die macht das zum Beispiel gar nicht.
Einfach gar
Siehst du, ich kann vielleicht auch mal eine kleine Anekdote, bevor wir zum Matcha zurückkommen, was Ramos schon alles gefressen hat. Es ist komplett gestört.
Und Ramos ist dein Hund nochmal für alle.
Ramos ist mein Hund, seit 14 Jahren. Er lebt noch. Seit 14 Jahren ist es ein absolutes Wunder, dass er noch lebt. Ja? Weil er Dinge gefressen hat, damit rechnest du nicht. Er hat in seinem Leben schon Kondome gegessen, mehrfach. Am allerliebsten benutzte Kondome.
Hunde sind ekelhaft.
Er liebt aber auch verschlossene Kondome, so. Er liebt Schritte von Unterhosen.
Oh, Maggie auch.
Aber auch von Radlerhosen und er frisst die raus und er schluckt es komplett.
Das macht Maggie auch. Ekelhaft. Und ich habe letztens erst überlegt, ist das eigentlich mal was man eigentlich meiner Story erzählen kann?
Ja.
Dass Maggie meine benutzten Slips am liebsten auffrisst.
Erzähl's. Ja. Wie gesagt, wenn sich jetzt hier jemand einen Hund anschafft und damit nicht rechnet, Hunde können so etwas machen. Es gibt zum Glück die es nicht machen. Unsere Hunde sind beide ekelhaft, aber Pablo hat seine Grenzen so. Ramos hat auch schon Tintenpatronen gefressen. Ramos. Die lieben vollgeschissene Windeln und auch wenn die Kinder ins Töpfchen scheißen. Das ist eh so ein Ding. Mhm. Pablo ist einmal nachts aus unserem Haus ausgebrochen. Er hat die Tür geöffnet, ist zu den Nachbarn gerannt, hat die schwarze Tonne ausgekippt und die ganzen verschissenen Windeln vom Nachbarskind gefressen. Das haben wir deshalb erfahren. Wir haben uns gefragt, wo er ist. Marcel ist in Boxershorts nachts auf dem Roller Pablo suchen gegangen. Und die Nachbarn haben uns am nächsten Morgen ein Video geschickt von Pablo, auch von der Überwachungskamera.
Ja, gut.
Ja, Ramos hat mehrfach Schokolade gefressen, weil wirklich diese Schokolade an Orten zu finden, weil da rechnest du nicht mit. Ich hatte einmal auf meinem Schreibtisch, der höhenverstellbar ist, es war also auf Höhe, Ramos wiegt 5 Kilo, ist ein kleiner Pinscher, da waren solche Schokoladen-Ostereier in einer Alufverpackung, in einer Plastikverpackung auf meinem Schreibtisch. Und Ramos hat Pablo angestiftet, die Bürotür zu öffnen, ist auf den Bürostuhl gestiegen, ist auf den Schreibtisch geklettert, hat sich die Packung darunter geholt, hat die aufgerissen und die Schokoladeneier gefressen. Mhm. Soweit kannst du nicht denken. Es ist einfach nicht möglich.
Ja.
So. Genau. Deshalb, ich würde niemals einen Stoffrucksack mit Schokolade drin auf den Boden stellen, wo Hunde sind. Aber wenn du das noch nicht erlebt hast, dann machst du das. Und ich habe es ja auch ein paar Mal sowas
erlebt. Dir ist es ja letzten Endes irgendwie auch schon passiert.
Genau, richtig.
Du handelst ja jetzt nur so, weil du eben diese Erfahrung gemacht hast.
Genau. Karim, also unser Probearbeiter, war da, hat den Rucksack auf den Boden gestellt, sich nichts dabei gedacht. Verständlicherweise hat ihm wirklich auch niemand einen Vorwurf gemacht. Und Matcha hat diesen Rucksack durchwühlt, hat die Schokolade rausgefressen. Wichtig ist, wenn so etwas passiert, dass man es sofort bemerkt. Ansonsten kann man nur noch hoffen, weil Vergiftung ist Vergiftung. Also Kakao ist hochgiftig für Hunde. Und genau, wenn man es sofort bemerkt, dann geht man mit dem Hund zum Tierarzt, lässt ihn dort erbrechen. Also er kriegt ein Mittel gespritzt, damit er erbricht. So. Deshalb, was haben wir sofort gemacht? Du hast mich angerufen.
Ja, ich habe dich sofort angerufen, weil ich es in dem Moment mitbekommen habe. Und dann hast du mich gefragt, wie viel Gramm ungefähr. Ich habe es bildlich gezeigt, weil du hast ja auch erstmal jetzt nichts da. Und dann siehst du die Tafel Schokolade und kannst das ein bisschen einschätzen, auch im Verhältnis zum Hund. Und dann war halt
hätte Leia das gefressen, wären wir entspannt geblieben und wären nicht zum Tierarzt gefahren, weil natürlich dieses Erbrechen ist für die Hunde auch einfach die Hölle, muss man einfach so sagen.
Ja.
In dem Fall war klar, Matcha muss jetzt sofort zum Tierarzt. Das heißt, Michael hatte Abendschicht, ist mit ihm losgefahren, während ich den Tierarzt angerufen habe, weil es muss dann wirklich sehr, sehr schnell gehen.
Wir hatten einfach Glück.
Ja.
Es war 5:30, wie gesagt.
Tierarzt war noch da.
Tierarzt war noch offen. Das war einfach pures Glück.
Ja.
Wir haben jetzt so in Zukunft auch mal darüber nachgedacht, ob wir vielleicht sowas da haben.
Genau, weil wir jetzt auch Lara jetzt bei uns arbeitet, die auch tiermedizinische Fachangestellte ist und die sowas auch spritzen kann.
Gerade für den Fall, wenn das mal am Wochenende passiert, vielleicht auch von euch. Und meistens
passiert sowas an Feiertagen oder am
Ja, so wenn Gäste mit Hunden kommen und das passiert, wer weiß das eben schon, ne?
Ja, also sowas möchte man wirklich mit aller Gewalt vermeiden und wir wissen das hier. Und trotzdem, dann rechnest du nicht damit, okay, da ist heute jemand zur Probearbeit da, sag dem bitte auch noch, dass er nicht seinen verschlossenen Rucksack, wo ausgerechnet eine Tafel Zart-Bitter-Schokolade drin ist, weißt du, das ist, kommen so viele Faktoren zusammen,
ja.
Genau.
Was jetzt halt gefolgt ist, überall Fettschilder im Teamraum.
Genau, und einfach nochmal alle doppelt und dreifach darauf hinweisen. So.
Ja.
Genau, dann, ich lösche das hier mal raus. Was nehmen wir als nächstes? Wir nehmen einen Beißvorfall, einen harmlosen im Vergleich. Pomelo musste an Heiligabend zum Notdienst.
Ja.
Und auch irgendwie sind Jasmin und Fabio nach ihrem Heiligabendessen dann auch noch mal auf den Hof, um nach ihm zu gucken. Und wir haben uns irgendwie abgewechselt, damit einfach Pomelo da unter Beobachtung steht. Denn Pomelo ist ja unser kleiner Problem-Chihuahua hier. Super aufmüpfig, super distanzlos. Und Leia, wie beschreiben wir Leia? Wir haben Leia schon oft beschrieben. Leia ist auf der einen Seite der liebste Hund der Welt, auch der eigensinnigste Hund der Welt, macht eigentlich nichts, worauf sie keinen Bock hat, ist extrem kuschelig und mit Menschen lege ich komplett meine Hand für sie ins Feuer.
Ja, absolut.
Niemals, niemals würde ich auch nur einem, egal Mensch, welchen Alters, etwas zuleide tun.
Ja.
Mit anderen Hunden ist sie schwierig. So, also sie liebt Milo über alles, was uns alle ein bisschen überrascht im Vergleich zum Verhalten anderen Hunden gegenüber.
Ich glaube, es liegt daran, dass Milo als Welpe zu uns kam. Ja. Milo ist ja der Hund von Timo.
Ja.
Und dem hat sie ja auch eine Ansage gegeben, aber der war so hardcore, penetrant und freundlich.
Ja.
Und irgendwie die Dynamik hat gepasst. Vielleicht auch beide irgendwie so im selben Sturkopfmodus und so. Und die haben super, super toll gespielt.
Ja.
So. Mittlerweile ist sie aber auch.
Sie weist den sehr stark zurecht.
Ja. Also sie ist definitiv, macht voll. Sie die Ansagen.
Sie ist auf jeden Fall der Boss, was andere Hunde betrifft. Deshalb gab es auch mit Nashi und Leia nicht so gut. Es klappt, aber sie sind beide halt Boss-Ladies.
Ja, und das Ding ist, ich habe bei Nashi das Gefühl, es kommt ihre Jugend gerade nochmal hoch.
Ja, voll.
Sie ist wie so ein Teenager, sehr, sehr übersprünglich und möchte halt jetzt spielen.
Ja.
Und das ist, darauf hat Leia,
keinen Bock drauf.
Absolut gar nicht. Und so ist es eben auch mit Pomelo. Pomelo, wie du so schon sagtest, ist absolut distanzlos.
Tatsächlich mit allen Chihuahuas, muss man sagen.
Ja.
Also Pomelo ist ja auf jeden Fall mit Abstand der distanzloseste, aber
Matcha
Lemon
auch
war der Erste, der einen auf den Deckel bekommen
genau.
hat. Das hätte ich fast nicht mit bedacht jetzt.
Ja.
Aber das war ja auch so.
Genau, und Matcha knurrt sie auch an. Also hat sie jetzt nicht irgendwie so Mitgefühl oder so, weil er blind ist und das nicht sieht oder so.
Nee,
sie
gar
macht
nicht.
Ansage.
Also wenn man mit mit Leia draußen ist und es kommen Besucherhunde oder so, mhm. Dann gehen wir nicht ohne Leine mit ihr raus. Wenn wir hier unter der Woche sind, dann gehen wir auch ohne Leine, ohne Probleme mit ihr über den Hof und so. Auch wenn sie nichts hört, die hört uns dann schon, wenn wir in einer gewissen Tonlage und laut. Sie hört nicht nichts, genau. Also das kriegen wir alles super gehandelt und so. Auch mit Katzen, Hühnern, alles überhaupt gar kein Problem.
Ja.
Und mit Hunden, die sie kennt, auch nicht mit Mango, war auch nie ein Problem.
Nein.
Weil Mango halt auch super, die war halt gar nicht distanzlos. Die hat jetzt auch nicht so das Interesse an Leia gehabt und dann ist es auch okay.
Leia hat auch keinen Jagdinstinkt.
Nee, gar nicht.
Also sie, Hühner, die frei rumlaufen, interessiert sie null.
Ja, gell, mit Maggie klappt es auch nicht so gut.
Mit Maggie geht auch gar nicht.
Mit Pablo und Ramos klappt es, weil Pablo ist der unterwürfigste Hund der Welt. Der geht ihr komplett aus dem Weg.
Ja.
Und Ramos kommt irgendwie mit allen klar.
Genau, ich habe so. Maggie mitgenommen gehabt. Bei Maggie ging sie mal im Arsch.
Ja.
So, das ist auch schon passiert.
Genau.
Und danach habe ich dann entschieden, okay, den Stress tue ich beiden nicht an.
Ja, genau. Aber sie ist jetzt nicht so, sie verletzt keine anderen Hunde, wenn es ihr nicht komplett zu weit geht. Mhm. Beziehungsweise auch, also so, sie ist schon, ich würde sie als sozial eigentlich voll kompetent bezeichnen. Sie gibt klare Ansagen, sie kommuniziert, sie knurrt, sie beißt nicht aus heiterem Himmel oder so.
Nee.
Und da wir Leia sehr gut einschätzen können, haben wir sie auch sehr schnell mit den Chihuahuas zusammengelassen, auch von Anfang an, auch gleich am ersten Tag und so. Und das hat auch funktioniert. Leia hat kommuniziert, die Chihuahuas haben darauf reagiert. Aber Pomelo war ja nicht einer unserer ersten Chihuahuas. Lemon war da bei der ersten Fuhre dabei. Lemon hat sie ewig lang angekeift, ist immer wieder auf sie drauf. Wir haben uns das angeschaut, weil wir teilweise natürlich Dinge auch untereinander regeln lassen, soweit wir es vertretbar finden. Genau. Dann kam es irgendwann nach 2 Wochen oder so dazu, dass Leia ihn einmal gepackt hat. Sie hat ihn nicht verletzt, sie hat ihn einmal gepackt, Lemon hat geschrien, danach war Ruhe.
Dann ist er auch nicht mehr hin.
Genau, er keift sie immer noch an, aber er hält Abstand dabei. Er weiß genau, wie weit er geht.
Ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl gehabt, es war ja noch eine Zeit lang, da war Lemon quasi mehr oder weniger alleine da. Mhm. Noch nicht der zweite Schwung.
Ja.
Und er hat's gelassen.
Da hat er es gelassen.
Er hat sie nicht mehr angeschnauzt, ja. Er hat es einfach gelassen. Und ja. es war eine Koexistenz, genau. Eine friedliche.
Das ist zum Beispiel auch was, das würden wir Naschi niemals zulassen. Mhm. Also Naschi und die Chihuahuas lassen wir gar nicht zusammen, weil wir genau wissen, das können sich die Chihuahuas bei Naschi gar nicht erlauben. Die wären einfach sofort.
Kurzer Prozess.
Genau.
Ja.
Aber mit Leia können wir halt einschätzen. So. Genau. Dann kamen Pomelo und Matcha dazu. Und Pomelo ist...
Auch ein Alpha-Tier.
Auch ein Alpha-Tier und sehr laut. Und eben, wie gesagt, sehr distanzlos und er ist mehrfach auf Leia drauf. Ich habe mehrfach gesehen, wie er sie in Oberschenkel gebissen hat. Das ist zum Beispiel ein Punkt, da greifen wir ein. Mhm. So. Und Leia knurrt dann auch. Mhm. So. Ja, wissen aber auch, dass Leia sich schon zu helfen weiß und auch sagt, wenn es zu viel ist. Aber teilweise hat sie auch einfach weitergeschlafen, wenn er das gemacht hat, weil sie es gar nicht so richtig gemerkt hat.
Ja, auch dickes Fell, also
genau.
Kommt vielleicht auch nicht so durch. Ne?
Ja, mhm. Das ist so das Ding.
Ja, beim Heiligabend hat er es kurz übertrieben.
Da hat er es übertrieben.
Mhm.
Leia hat rumgelangt und ihn erwischt an der Backe.
Mhm.
Sah erstmal wie eine recht kleine Wunde aus, ist ziemlich schnell angeschwollen und es war auch so, dass die Backe einmal durch war. Hier muss man auf jeden Fall auch zu Leias Verteidigung sagen, dass sie wiegt 40 Kilo, im Moment wahrscheinlich wieder irgendwie so 43 oder so, ein bisschen gucken. Das ist eine unendliche Geschichte mit Leias Gewicht.
Es ist sehr schwierig mit diesem Hund.
Also eigentlich wäre ihr Idealgewicht so bei 38. Wir haben es auch mal auf 40 geschafft. Wir rechtfertigen jetzt alles dicke Winterfell.
Sie hat aber unfassbar schönes Fell,
sie
oder?
Hat so eine dicke Unterwolle.
Aber fällt euch das auch auf?
Das trägt auf.
Sie hat so schönes Fell.
Oh. Ja.
Ja.
Du
wolltest sie gerade verteidigen.
Ich wollte sagen, sie hätte halt Pomelo mit einem Haps killen können. So. Wir wissen ganz genau, das würde sie niemals tun. Und wahrscheinlich war es auch einfach nicht beabsichtigt, dass er dabei verletzt wird, sondern, weißt du, sie hat einmal rumgelangt und er war halt dann verletzt. Sie hat ihn aber sofort in Ruhe gelassen. Das ist nichts, wo man dazwischen gehen musste oder so.
Mhm. Ich muss ein bisschen ja. Pomelo in Schutz nehmen,
ja.
Weil alles so, wie das jetzt klingt, klingt das nicht gut für einen Hund? Also im Sinne von, wir machen keine gute Werbung, wo wir doch eigentlich für ihn auch ein Zuhause irgendwie suchen.
Mhm.
Ich glaube, dass ganz, ganz viel von Pomelos Verhalten absolute Unsicherheit ist.
Ganz sicher.
Also das ist jetzt, ich habe in der letzten Story, wo wir ihn beworben haben, habe ich auch gesagt, er fühlt sich wie der Obermacker. Das ist vielleicht eine falsche Formulierung. Er macht es aus Unsicherheit, weil er natürlich irgendwie seine Sicherheit verteidigt.
Ja.
So, dieser Hund ist mit 100 anderen Chihuahuas in einem Haushalt gehalten worden, der musste um sein Stückchen Futter, was er vielleicht irgendwann mal zugeschmissen bekommen hatte.
Erzähl gleich mal über sein Fressverhalten.
Hardcore kämpfen. Kannst du sagen?
Weißt du nicht, wie er frisst?
Nee, also schlingend.
Erzähl du erstmal fertig.
Ja, er muss das halt alles hardcore verteidigen. Sein Schlafplatz muss hardcore verteidigt werden. Das ist halt einfach ein Verhalten, was du dir über die Jahre eingeprägt hast.
Ja.
Und was kein Wunder ist, dass es eben so ist. Und dann kommt dann so ein großes Vieh, was vielleicht auch noch Ansagen macht, daher und stört seine Ruhe. Das macht ihm Angst.
Ja, voll.
Und das ist halt auch der Grund, weswegen wir sagen, okay, ich glaube, wir sind nicht der optimale, ruhige Endplatz für ihn.
Das ist so. Wobei ich auch wirklich in Leia eine sehr gute Lehrerin sehe. Das ist auch der Grund, warum wir ein bisschen was laufen lassen da. Weil eben Leia so sozial kompetent ist und gerade Hunden, die so unsicher sind. Das hat sie auch übrigens mit Mango gemacht. Mango kam ja auch nach Leia. Hatte ich auch das Gefühl, das tut Mango total gut, dass Leia da ist.
Ja.
So, genauso wie es Leia gut getan hat, dass Hedwig da war, als sie gekommen ist. Also Hunde, die aus schlechten Verhältnissen kommen oder Unsicherheit oder so haben, können von einem souveränen Hund ja total profitieren und ich würde Leia definitiv als sehr souverän bezeichnen.
Ja.
So. Ja, aber es steht für mich auch außer Frage, dass Pomelo da nichts dafür kann und dass die Chihuahuas einfach wirklich verhaltensgestört sind. Das liegt auf der Hand, das ist so.
Ja.
Das sieht man ganz extrem am Fressverhalten. Das macht nicht nur Pomelo, das machen alle, aber Pomelo macht es extrem, dass er extrem schlingt, dass sie sehr futterneidisch sind, dass er teilweise so arg schlingt, dass er sich übergibt und dann nochmal frisst.
Ja, er frisst seine Kotze.
Ja, das machen aber alle Hunde.
Ja, wenn aber sie das mal ist zum Beispiel auch müssen. So ein Fakt, den wir nicht auf Instagram zeigen würden oder sagen würden. Würden wir nicht drüber reden.
Ja, das stimmt.
So, du bist dann auch gar nicht so schnell, um das jetzt wegzumachen oder so.
Ja. Du hast vor kurzem gezeigt, dass er in sein eigenes Körbchen gekackt hat und da kam halt auch, das waren überhaupt gar keine bösen Nachrichten, aber
das
waren
war Matcha, der hat
sehr Matcha, genau.
Matcha hat in sein eigenes Körbchen gekackt und dann sagt man, oh, das ist ungewöhnlich, das würde ich mal hinterfragen.
Ist es ja auch.
Es ist ungewöhnlich, das liegt aber auch an den ungewöhnlichen Umständen, in denen Matcha zu uns gekommen ist.
Ja.
Dieser Hund ist komplett blind, selbe Geschichte wie Pomelo.
Ja.
Der hat keinen Bock, großartig draußen in der Wildnis rumzusuchen.
Wir wollen uns nicht vorstellen, wo die überall in ihrem Leben schon hingeschissen haben. Lemon scheißt am liebsten an Wände.
Ja, immer so dass das so dran klemmt.
Und Litchi hat mal auf eine Rechnung auf dem Schreibtisch geschissen.
Ja.
Ja, es ist so. Die haben in einem Haushalt gewohnt, die haben wahrscheinlich in Töpfe geschissen, ganz ehrlich.
Die waren nicht draußen Gassi. Ja. Die kennen das nicht.
Richtig.
Und deswegen ist das jetzt kein abnormales Verhalten, was wir ergründen müssen. Wir wissen, woher es kommt.
Ja. Genau. Jedenfalls, Pomelo musste zum Tierarzt, musste Antibiotikum bekommen. Wir mussten diese Wunde mehrfach spülen und so.
Sie wurde dick.
Sie wurde dann leider noch dicker. Erstmal hat er nur Antibiotikum bekommen und halt Desinfektion und so. Und dann wurde sie leider dick. Dann mussten wir nochmal zum Tierarzt. Dann mussten wir die selber reinigen. Also wir mussten jedes Mal in die Wunde, also war ein Stückchen über der Wunde, wurde extra eine Wunde quasi gemacht von der Tierärztin, damit wir da reinpieksen können, um die Wunde zu spülen. Das war furchtbar. Er hat es richtig gut über sich ergehen lassen. Er war so tapfer. Das muss man auch sagen, Pomelo ist ultra tapfer.
Ja.
Matcha gar nicht.
Ja, Matcha gar nicht.
Nee, Matcha gar nicht, aber Pomelo extrem. Mhm. Und genau, das hat dann geholfen. Jetzt ist es auch komplett verheilt.
So. Aber überlegt mal.
Ausgerechnet an Heiligabend auch.
Erstens an Heiligabend und dann halt auch noch in einem Monat, beziehungsweise jetzt ja in einer Zeit, in der wir tiertechnisch nicht fest sind. Wir hatten ja Krankheitsfälle.
Ja.
Und dann mit eben einem wechselnden Team, die sich aber alle so dahinter geklemmt haben.
Ja, wir haben uns richtig abgewechselt. Da merkt man wirklich den Zusammenhalt. Das war mal wieder ultra, ultra schön.
Richtig toll.
Ja. Voll.
Was steht weiter auf deiner Liste?
Okay, also wir arbeiten uns vor. Ich würde nehmen, um nicht bei den Hunden zu bleiben, gehen wir mal auf ein Ziegenthema. Und zwar hatten wir dieses Jahr das allererste Mal Minusgrade. Also so richtig, dass unser Teich gefroren ist. für die es nicht mitbekommen haben, uns wurde schon einmal unterstellt, dass unsere Ziegen im Wasser ertrinken.
Mhm.
Deshalb war das Veterinäramt auch hier.
Witzig. Das fällt mir ja jetzt erst ein.
Ja, das war auch der Grund, warum ich es einfach eigentlich nicht erzählen wollte, weil ich dachte, ach, guck mal, das bestätigt die jetzt irgendwie, aber ist ja Quatsch. De facto ist bei uns noch nie eine Ziege ertrunken. Wir haben den Hof ja mit Ziegen übernommen, die haben schon immer im Wasser gelebt. Das ist richtig geil für die, dass hier Wasser ist, Alter. Mhm. Und dass die immer Zugang zu frischerem Wasser kann man gar nicht haben.
Ja, das
haben.
Kommt ja quasi, wird gespeist aus dem Bach hier, der hier runterläuft.
Ja, also es ist lächerlich, wenn uns irgendwo unterstellt, dass die Ziegen hier kein geiles also das geilste Gelände, was man als Zieger einfach haben kann. Und da, das können wir auch mit vollstem Selbstbewusstsein sagen. Und wir wissen auch, dass die mit dem Wasser umgehen können. Womit sie nicht umgehen können, ist mit gefrorenem Wasser. So, das wissen wir jetzt. Aber wir konnten sehr schnell eingreifen. Also, es war die Situation, unser Teich war gefroren. Mary, unsere Freiwillige, hatte Tierschicht. Und wir haben das Problem, die Gänse und die Enten und jetzt auch die Hühner und die Ziegen, die leben ja alle zusammen auf dem gleichen Gelände. Und wenn man die morgens füttert, dann muss man die Ziegen davon abhalten, allen voran Max, das Gänsefutter zu fressen.
Oh ja, weil das ist köstlich.
Genau. Und deshalb wird immer, das ist ein bisschen schwer zu erklären, es wird so ein bisschen hinterm Wasser gefüttert, wo die Ziegen nicht drankommen, damit die Gänse da in Ruhe fressen können.
Das haben wir mühsam abgetrennt. Wir mussten uns da echt lange Gedanken für machen, mit Rollzaun und so. Das hat ewig nicht geklappt. Ja. Und jetzt ist quasi die natürliche Grenze der Teich und ein Zaun.
Weil die Ziegen nicht an den Teich gehen. Die wissen genau, Tabu ist nichts für uns. Ja. So, ohne dass jemals was passiert ist. Okay, dann war aber der Teich gefroren. Und es wurde irgendwie nicht bedacht, so. Auch total menschlich. Mhm. Das heißt, dahinter wurde dann das Gänsefutter wie immer platziert und Lilly hat gemerkt, ach krass, jetzt kann ich ja übers Wasser laufen, so.
Wie schlau auch.
Ja, wir waren dann da quasi live dabei. Mary hat ein Foto in die Tiergruppe geschickt und hat gesagt, scheiße, Lilly ist auf dem Eis. Okay, wie kriegst du die da runter? Also kannst du sie mit Futter runterlocken und so. Mhm. Wäre auch der Plan gewesen, da war es aber schon zu spät. Genau, sie ist eingekracht. Hat fürchterlich geschrien. Es war an einem Samstag, wir hatten ja auch Betrieb. Und es waren zum Glück genug Leute da, um sie sofort da rauszuziehen.
Aber dein Vater hat sie einfach nur an den Hörnern genommen und hat sie einfach rausgezogen.
Das war ein absoluter Schockmoment.
Ja.
Es war wirklich richtig krass. Genau, was haben wir mit Lilly gemacht? Also es hätte tödlich enden können, ganz einfach. Wenn das niemand gesehen hätte, wenn zu spät reagiert worden wäre, das war ultra kalt, Ziegen kühlen ultra schnell aus. Mhm. Das war wirklich ein richtig krasser Notfallmoment. Ja. So. Aber es waren halt Leute da, wir hatten es auf dem Schirm, dass sie da auf dem Eis steht. Und natürlich haben wir das Eis danach sofort auch abgetrennt und werden das in Zukunft auch machen, wenn es wieder gefriert. Mhm. So, weil wir jetzt die Gefahr kennen und uns das so einfach nicht bewusst war. Mhm. Also auf jeden Fall Fehler auf unserer Seite, gar keine Frage, aber es ist passiert.
Wir haben eine schöne beheizte Box, eine Hundebox,
genau.
Die immer im Wechsel von eben Hunden benutzt wurde. Zu dem Zeitpunkt waren alle Hunde eben im Haus.
Also es ist ein Raum, es ist keine Box. Und in der Box stellt man sich jetzt sowas vor, was man so kauft, aber es ist ein Raum.
Ja, ein Raum, genau. Aber eben mit Heizung drin, gut gedämmt. Und da wurde Lilly hingebracht, ne?
Genau, also was wir wissen eben, dass es jetzt ganz wichtig ist, Lilly genau zu beobachten, ihr erstmal in der ersten Stunde, zwei Stunden, drei Stunden kein Futter zu geben, sondern sie wirklich erstmal in Ruhe zu separieren, in einem warmen Raum, damit sie warm wird und dann halbstündlich bis stündlich Temperatur zu messen. Mhm. Weil natürlich war die Temperatur erstmal viel zu niedrig. Sie war ja auch gerade unterkühlt, also wirklich, wir haben sie auch direkt getrocknet und alles. Und dann ist die Temperatur in einem ganz normalen Zyklus, also es hat, glaube ich, dann 4-5 Stunden gedauert, bis sie wieder Normaltemperatur hatte. Und genau, dann haben wir sie noch ein paar Stunden länger beobachtet und haben dann einfach gesehen, okay, es geht ihr gut, es ist alles in Ordnung. Sie hat ultra das Glück gehabt und dann konnten wir sie zurück zu den anderen lassen.
Ja, erstmal dann erstmal durchatmen, ey.
Das war echt heftig. Vor allem, wenn man sich, das Heftigste ist halt wirklich, wenn man sich bewusst macht, was wäre gewesen, wenn die Tierschicht schon vorbei gewesen wäre und wir an dem Tag keinen Betrieb auf dem Hof gehabt hätten und vielleicht einfach mal ein paar Stunden niemand da gewesen wäre. Dann hätten wir da einfach eine tote Lilly im Wasser gefunden. Also das ist richtig, richtig arg, wenn das einfach auch deine Tiere sind.
Vor allen Dingen, sie ist so eine Süßmaus. Ja. Oh mein Gott, es hätte richtig was gefehlt.
Ja.
Ja.
Hätten wir uns sehr schwer verzeihen können. Warte. Okay. Okay, dann kommt eine Geschichte. Da würde ich heute, weil ich bin heute mit dem Tierfact dran, direkt den Tierfact mit einbauen. Und zwar, wir hatten 5 Hähne. Wir hatten die 3 Krawallos, das sind unsere kleinen Drillinge quasi, die ultra aufmüpfig sind, immer rumschreien. Dann hatten wir Wilhelm, unseren großen weißen Hahn, der liebste Hahn der Welt, Menschen gegenüber. Und Sushi, auch der allerliebste Hahn der Welt.
Schön auch.
Schöner Hahn, der uns extrem am Herzen lag, der auch auf die Schulter saß und so. Und ja, okay. Die beiden haben ein halbes Jahr hier, beziehungsweise die 5 Hähne haben ein halbes Jahr hier zusammen auf dem Hof gelebt, zusammen mit 40 Hennen. Mhm. Ja, und nach einem halben Jahr hat Wilhelm Sushi um die Ecke gebracht.
Das war krass, oder?
Boah, Alter. Vor allem, weil nach einem halben Jahr niemand mehr damit gerechnet hätte.
Also und, die beiden, man muss dazu sagen, die beiden haben sich schon im Revier gestanden.
Das war krass zwischen den beiden.
Ich habe Wilhelm tatsächlich einmal, das war beim Zusammenführen, davon abgehalten, dass er Sushi killt.
Ja.
Ich habe von dem Tag habe ich auch ein Bild gemacht, das weiß ich noch, habe ich in die Gruppe reingestellt.
Ja.
Ihr müsst euch vorstellen, Wilhelm ist ein komplett weißer Hahn. Der war nach dieser Aktion komplett braun, blutrot.
Ja.
So.
Und Sushi hatte keine...
Hatte keine Schwanzfedern
mehr.
Keine Schwanzfedern mehr. Ich konnte die beiden trennen. Das ging dann eben noch.
Genau.
Und dann war das eben gelöst erstmal.
Ab dem Tag sind sie sich sehr stark aus dem Weg gegangen. Und die haben natürlich nachts nicht im gleichen Stall übernachtet. Das
Darauf
heißt,
haben wir immer
allergrößte
geachtet.
Prämisse war immer, die drei Krawallos zusammen, Sushi zusammen, Wilhelm zusammen, jeweils mit ein paar Hennen. Und das hat halt ein halbes Jahr lang wirklich gut funktioniert. Sushi ist Wilhelm immer sehr aus dem Weg einfach gegangen. Man muss natürlich hier auch dazu sagen, beziehungsweise komme ich jetzt auch dazu, was das Sozialverhalten von Hähnen betrifft, aber erstmal auch grundsätzlich die Situation mit Hähnen, weil, wie gesagt, viele wissen das vielleicht nicht. Es ist so, dass Hähne quasi ein Abfallprodukt der Eierindustrie sind, denn Hähne können nicht zusammengehalten werden, beziehungsweise nicht viele Hähne zusammen, weil die sich gegenseitig killen. Also das ist durchaus bekannt. Und deshalb ist es so, dass Hähne permanent ein Zuhause suchen. Was würdest du sagen, wie oft bekommen wir
das? Bestimmt jede Woche einmal
oder
so.
Minimum, genau. Und auch eBay-Kleinanzeigen ist voll, Facebook-Hilfegruppen sind voll, wer nimmt einen Hahn und so.
Es hat nicht nur was mit der Dynamik und unter Hähnen zu tun, sondern eben auch, dass der Hahn eben der ist, der halt auch Geräusche macht, ne? Er kräht, das stört Nachbarschaft.
Das
zählt
auch
mit rein.
Aber hauptsächlich, also ist es jetzt, was die Eierindustrie und so betrifft, dass, also wir zum Beispiel auch, wir würden natürlich am liebsten hier 30 Hähne aufnehmen, weil den Platz haben wir.
Mhm.
Aber die würden sich halt gegenseitig killen. Das können wir einfach nicht.
Ja.
So. Genau. Es ist also ein Rangordnungsproblem. Also, Hähne sind stark territorial. Und es kann anfangs funktionieren, wenn Hähne zusammenlegen, wenn sie noch sehr jung sind. So, wenn man jetzt nur eine Hähne, man kann zum Beispiel eine Hähnegruppe halten, bis sie so 5 bis 7 Monate sind, dann werden die nämlich geschlechtsreif und dann fangen die an, sich gegenseitig umzubringen.
Verrückt. Ich dachte jetzt, wenn die sich als Brüder wahrnehmen.
Kannst du vergessen.
Geschwisterliebe?
Nein.
Hört auf.
Ja, ja. Also das ist ja das Ding.
Weil es
dann
um Fortpflanzung geht.
Wahrscheinlich, weil es um Fortpflanzung geht. Ja.
Sehr urinstinktmäßig, oder?
Genau, das ist ja das ist ja voll schade, weil es gibt sicherlich ganz viele, die sagen, wir brauchen die Eier nicht. Gut, wir brauchen die jetzt in dem Fall für unsere Waschbären schon. Deshalb ist es ja von Vorteil, dass wir hier eigene Eier haben. Aber grundsätzlich gibt es viele Menschen, die sagen würden, ich würde auch einfach eine Hähnegruppe halten. Weißt du, juckt mich nicht. Ich halte die ja nicht wegen den Eiern. Geht aber nicht, de facto. Man kann mehrere Hähne halten, wenn man sehr viel Platz hat, check, bei uns. Eine klare Trennung der Reviere, check. Mhm. Man hat auch gemerkt, dass die verschiedene Reviere haben.
Ja, ja.
So. Und sie genug Hühner haben. Und da sagt man so Pi mal Daumen, warte, ich will nichts Falsches sagen. Die Faustregel ist 8 bis 10 Hennen pro Hahn. Da waren wir ein bisschen drüber, tatsächlich. Also wir hatten 40 Hennen und 5 Hähne, wobei, waren wir gar nicht drüber, waren wir genau drin, wenn man 8 Hennen pro Hahn nimmt. Wir haben zu Hause auch Hühner gehalten, und wir hatten sogar ein bisschen weniger und es hat funktioniert. Das kommt auch auf die Hähne an. Also es kann auch mit weniger funktionieren. Aber wir waren quasi an dieser unteren Faustregel.
Es mischt sich aber auch. Ich weiß nicht, ob erkennen die ihre Hennen?
Also wir wissen zum Beispiel, dass Wilhelm und Hermine sehr eng waren und dass die immer zusammengehört haben. Die haben sicherlich ihre eigenen Hennen.
Weil, also die Braunen sehen ja alle relativ gleich aus.
Ja, eben, das ist für uns schwer zu unterscheiden.
Deswegen, also es hat sich dann halt auch so manchmal gemischt.
Ja.
Also man hat auch manchmal gemerkt, dass Hermine auch manchmal bei Sushi war.
Ja, das stimmt, das stimmt.
So, deswegen weiß ich nicht, ob die Zahl so starr sein muss bei so einem großen Gelände.
Ja,
das will
es
ich sagen.
Ist halt, genau, gigantisch großes Gelände eben.
Ja.
Ja. Genau, weil ohne die Ablenkung der Hennen richtet sich dann die Aggression, weil die Hennen sind ja durchaus auch aggressiv den Hennen gegenüber teilweise, gegen den Konkurrenten. Und dann ist es natürlich auch Charaktersache. Es gibt durchaus Hähne, die könntest du auch mit weniger Hennen zusammenhalten, weil die einfach super harmlos sind. Solche hatten wir auch schon. Oder halt die Aggros. Und das ist Wilhelm halt definitiv anderen Hähnen gegenüber. Das sind die Krawallos ebenfalls. Also die machen sich gegenseitig das Leben auch nicht leicht.
Mhm.
Aber die sind sich halt wirklich, also Wilhelm war Sushi körperlich halt stark überlegen. Die Krawallos sind sich körperlich halt genau gleich. So.
Mhm. Ja.
Genau. Und zwischen denen ist jetzt gerade auch Ruhe.
Das stimmt.
Komplett.
Könnte das wiederkommen? Frühling? Frühjahr?
Also
wenn wir vielleicht auch neue Hennen aufnehmen?
Ja, theoretisch schon. Aber vermutlich nicht so, dass sie sich gegenseitig killen. Mhm. Das ist übrigens aber auch das Ding, wenn du das feststellst, wie wir zum Beispiel festgestellt haben, Sushi und Wilhelm, boah, schwierig, okay, keine Sau nimmt uns aber einen Hahn ab, kannst du komplett knicken, so, du findest kein Zuhause.
Nee, du musst da durch und hast hoffentlich genug Platz, dass sie sich eigentlich aus dem Weg gehen
können. Also andere, so normale Hühnerhalter, die schlachten dann halt einen Hahn, ne? Weil funktioniert ja nicht. Der ist ja aggro. Also wird er geschlachtet. In dem Fall wäre es Wilhelm gewesen.
Ach, es ist auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, gerade mit Sushi, ich fand es super schade, weil Sushi kam ja auch aus einem Verhältnis zu uns, was, mit dem wir auch irgendwie befreundet sind. Ja. So, oder beziehungsweise also, uns gut kennen.
Ja, ja, genau. Also einfach tolle Menschen, die sich auch gut um ihn gekümmert haben und die sich ultra schwer getan haben, ihn abzugeben. Aber da hat die Nachbarschaft nicht mitgemacht.
Genau.
Und... ja, ich habe denen das natürlich auch direkt erzählt und so.
Das ist natürlich, also es ist, ach, das ist scheiße.
Ja, genau. Und dann kann eben auch ein Jahreszeitenwechsel mit reinspielen. Habe ich das hier auch? Nee, das steht jetzt hier nicht dabei, aber das ist tatsächlich auch so, dass ein Jahreszeitenwechsel auch mit reinspielen kann, dass die irgendwie hormonell sich umstellen.
Also vielleicht halt doch früher so.
Ja,
ja. Möglich. Genau.
Aber das war auf jeden Fall krass, dann irgendwie, also wir konnten es halt alle nicht so richtig glauben, weil wir jetzt dachten, die haben sich doch jetzt arrangiert, das hat doch funktioniert, das bringt ja eine den anderen um die Ecke, wie furchtbar einfach so. Mhm. Genau, haben seitdem auch keinen weiteren Hahn, also wir halten uns jetzt an die Obergrenze, auf jeden Fall.
Ja.
Damit sowas halt nicht nochmal passiert.
Wir wollen jetzt demnächst, also wir haben ja eine Farm, wo, auf die wir quasi so ein bisschen zugehen können und sagen, okay, wenn ihr wieder raussortiert, sind wir da?
Genau, also wir haben einen festen Betrieb, wo wir die Hühner holen. Da wird dreimal im Jahr ausgestallt. Das ist ein ganz klassischer Eierbetrieb.
Bedeutet ausstallen heißt?
Ausstallen bedeutet, die geben die Hühner raus für Leute, die Suppenhuhn draus machen wollen. Mhm. Und wir machen halt keinen Suppenhuhn draus.
Genau, das heißt, die geben einfach diese Hühner einfach an den Beinen, vier Stück, auf jeder Seite.
Will man nicht dabei sein.
Die Hühner einfach raus. Das richtig. Raus, einfach raus.
Genau.
Fertig. Ja. Möchtest du beim Hühnerthema bleiben oder möchtest du auf ein anderes?
Nee, ich möchte nicht beim Hühnerthema bleiben.
Du brauchst eine kurze Pause zwischen.
Wir nehmen jetzt wieder etwas bisschen harmloseres, vor allem, weil es sehr harmlos ausgegangen ist. Und zwar Leia mal wieder. Dieser Hund hat wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun. Da ist was passiert, damit hätte ich auch nicht gerechnet. So. Leia ist aus dem Fenster gesprungen. Sie ist einfach de facto, also man kann es genau eigentlich so stehen lassen, Leia ist aus dem Fenster gesprungen.
Ja.
Sie ist 10 Jahre alt.
Und wie viel nochmal?
14. 38 Kilo.
Das ist auch einfach, das ist also auch einfach ein Gewicht,
was
Gelenke stemmen
sollten. Die ist auch absolut nicht agil oder so. Also weißt du, wenn das jetzt ein sportlicher Hund wäre, der sich einfach ein bisschen überschätzt hat. Okay, wir müssen ein paar Details dazu erzählen.
Der Mann, der aus dem Fenster stieg, da gibt es auch einen Roman dazu. Aber ja, es ist halt Lea, die aus dem Fenster stieg.
Schätzt du, wie viele Meter waren das? Also wenn ihr zu uns auf den Hof kommt, könnt ihr das Fenster sehen. Es ist unser Gasthaus und es ist, boah, du kannst rechts, links besser beschreiben als ich, kann ich gar nicht.
Also unser Gastraum, es war doch im Büro, oder?
Ja.
Das ist das Fenster, das allerrechteste Fenster quasi von der Front, die zu
in Richtung Schweine, Kaninchen und so weiter, das erste Fenster.
Falsch beschrieben.
Okay.
Also, ihr geht an unser Haus und das, was quasi zum SB rausguckt, die Seite, zu unserem SB-Häuschen, da sind 3 oder 4 Fenster und es ist wirklich das allerrechteste. Da ist unser Büro.
Ja, also das ist auch das Höchste, weil unser Haus ist schief. Warum
genau.
Auch immer
ist es schief? Weil wir in Hanglage sind. Es hat den größten Abstand von der ersten Etage aus zum Erdboden. Und stand da das Gerüst noch?
Eben nicht. Das war der Grund.
Ja. Wahrscheinlich hat sie was gesehen?
Nee, die wollte einfach raus. Ich glaube, die wollte einfach raus. Sie hat einfach keinen Bock gerade mehr gehabt, da jetzt zu schlafen und dachte, ich muss jetzt mal pissen. Ich nehme jetzt mal den kürzeren Weg, weil ich bin zu faul, den anderen Weg zu gehen.
Faul.
Safe. Das war safe der Grund. 100%.
Ja. Das wird so zu ihr passen.
Auch hier hatten wir eine neue Ehrenamtliche, die fix und fertig war. Oh mein Gott.
Ja, das muss wehgetan haben für Lea.
Ja, nee, aber ich habe jetzt gerade von der Ehrenamtlichen, die fix und fertig.
Ja, ja, also das...
Natürlich
also,
hat das wehgetan.
Das hat wehgetan und das hat Lea irgendwas...
Ja, also, es wurde gelüftet im Büro, Lea lag da drin, aber die Tür war auch zum Gastraum offen, so wie immer. Die hat halt im Büro gechillt, sie hatte alle Möglichkeiten, es wurde gelüftet. Ja, und dann ist Leia mal wieder an einem Betriebstag. Ne? Also unsere Gäste bekommen sowas dann natürlich auch immer mit, weil es immer am Wochenende passiert. Ist Leia aus dem Fenster gesprungen. So, okay, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das dann bemerkt hat. Sie hat natürlich gejault. So, dann sind, ich glaube, meine Eltern waren da. Dann eben unsere Ehrenamtliche und jemand vom Gastro-Team sind hin zu ihr, haben sie dann auch so hochgehoben und sie hat halt dann auch wieder gejault, wenn man sie angefasst hat, es hat ihr was wehgetan und sie hat an der Nase geblutet. Es war sehr schnell klar, sie blutet nicht aus der Nase, das wäre natürlich noch viel schlimmer gewesen, sondern es ist eine Schürfwunde an der Nase. Das heißt erstmal kurz Entwarnung, aber ganz klar war, Leia muss sofort zum Tierarzt, weil das war viel zu hoch, oh mein Gott, also wie gesagt, schaut euch das mal an. Und wir können uns nicht erklären, wie es sein kann, dass sie de facto nichts hatte.
Sie war,
es hätte alles sein können. Innere Blutungen, irgendwelche schlimmen Brüche, nichts. Die war komplett unversehrt.
Einfach,
das ist unglaublich.
Gut gepolstert.
Es ist komplett unglaublich. Also sie hatte offensichtlich eine Prellung, weil es hat ihr da was wehgetan. Sie wurde geröntgt und alles und wurde mit Entwarnung uns nach Hause gegeben. So, alle komplett aufgeatmet. Jetzt hängt natürlich ein
das Fenster ist halt
zugeklebt. Nicht, der Fenster nicht öffnen. Es war nämlich eben so, dass wir die ganze Zeit, seitdem Leia bei uns ist, ein Gerüst vom Haus hatten, weil unser Dach saniert wurde. Und dann war das Gerüst frisch weg. Auch wieder was, kommst du nicht drauf. Das Gerüst ist weg und der Hund springt aus dem Fenster, weil das Gerüst da nicht mehr steht. Welcher Hund springt aus dem Fenster? Ich weiß ganz genau, dass ich eine Freundin hatte, die ist zu mir nach Hause in meine erste Wohnung gekommen mit ihrem Hund. Und wir haben im dritten Stock gewohnt und sie hat sich Sorgen gemacht, dass der Hund aus dem Fenster springt. Ich habe sie komplett ausgelacht. Also, welcher Hund springt denn aus dem Fenster? Das ist doch nicht dein Ernst.
Maybe doch.
Ja.
Vor allen Dingen, es passt halt nicht. Also wenn du jetzt so sagst, so ein leichter Sprung von so einem sportlich agilen Windhund oder so.
Ja, oder so einem Border Collie oder weißt du so?
Ja, aber nein, es ist, ihr müsst einfach mal, also wenn ihr zu uns kommt, wenn Lea vor, sie ist einfach ein Koloss.
Ja.
Sie ist einfach riesig. Ja. So. Wie Hagrid.
Die ist also, Hagrid. Die hatte auch wirklich 100 Millionen Schutzengel in dem Moment, dass da nicht mehr passiert ist.
Ja, verrückt.
Und ich, weißt du, das Ding ist, ich traue ihr zu, dass sie es wieder machen würde.
Ja.
Ich glaube nicht, dass sie da draus gelernt hat.
Nee, weil das so eine Sturheit ist, weißt du so? Und man dann eben gucken könnte, also du bist halt nicht drauf eingestellt.
Ja, ist so.
Ja.
Okay. Wir machen weiter mit Naschi oder Waschbären?
Naschi.
Naschi?
Naschi.
Okay, jetzt kommt, glaube ich, eine Geschichte, die einige schocken wird.
Ja.
Erzähl du vielleicht mal voraus, dass wir einige Nachrichten zum Maulkorb bekommen, auch immer wieder.
Genau, also jedes Mal, wenn eigentlich Naschi in unserer Story auftaucht, haben wir, also ich kann wirklich felsenfest damit rechnen, dass innerhalb dieser 24 Stunden mindestens zwei bis fünf Nachrichten kommen, warum muss Naschi denn eigentlich einen Maulkorb tragen? Und meine Antwort ist eigentlich jedes Mal die gleiche. Einfach, damit wir uns absichern. Also lieber Vorsorge als Nachsorge. Naschi kann mit Hunden, mit anderen Hunden nicht gut aus. Also sie findet die erstmal blöd. Auch das rührt wieder von ihrer Vergangenheit her, denn ihre Aufgabe war es, ein Grundstück zu beschützen vor Menschen, aber eben auch vor anderen Hunden, Tieren oder sonst was.
Und was wir auch wissen ist, dass Naschi wahrscheinlich ganz klassisch vergewaltigt wurde mehrfach. Denn es ist klar, dass Naschi Welpen hatte.
Ja, mehrfach.
Mehrfach. Und dass Naschi aus diesem Zwinger aber nie rausgekommen ist. Das heißt, vermutlich wurde halt einfach auch mehrfach ein Hund ihres Kalibers reingelassen.
Ganz genau.
Bekommen. Also, ja, die schlimmsten Sachen, die man sich halt einfach so
vorstellt. Das führt halt einfach dazu, dass dieser Hund nicht zu 100% sicher ist. So würde ich es meinen.
Und im Zweifel ist immer der Hund schuld. Also gerade, wenn es dann auch um Menschen geht. So.
Genau.
Genau, und es gab einen Vorfall mit einem Menschen. Tatsächlich. Und das war für uns ich hatte richtig, richtig Angst um Naschi. Tatsächlich. Aber wir beginnen die Geschichte von vorne. Es ist so, dass wir relativ schnell festgestellt haben, dass Naschi grundsätzlich mit Menschen gut funktioniert. Aber dass es eine Menschengruppe gibt, die ganz schwierig ist. Das haben wir nämlich auch an Alfred und Sam Becker festgestellt, der gleiche Typ Mann ist.
Es geht eigentlich um Männer.
Es geht um große Männer mit grauen Haaren. Das merken wir, wenn sie in ihrem Hundebereich ist und so jemand betritt unseren Hof, dann ist sie anders. Dann kriegt sie Schaum vom Mund, dann rastet sie wirklich richtig aus. So. Wir vermuten natürlich, dass der Mensch, der sie gehalten hat, genauso aus, aber wir wissen das nicht. Ja? Also wir können das nicht sagen. Okay, wir hatten also zwei Männer höheren Alters bei uns auf dem Hof mit zwei Hunden.
Genau, die waren ein bisschen länger da bei uns.
Die haben sich länger aufgehalten.
Hatten ihren Wohnwagen da und dann kommt natürlich auch ein bisschen in Kontakt, wenn Menschen bei uns einfach dastehen, dann redet man, man begrüßt sich, die nutzen unsere WC-Möglichkeiten und so weiter. Es ist jetzt nicht so, dass man sich dann völlig fremd aus dem Weg geht, sondern man ist einfach in Kontakt.
Genau, und die hatten einen großen weißen Hund dabei, also fast so groß wie Naschi, aber grundsätzlich auch erstmal sehr lieb und einen bisschen kleineren, aber nicht klein. Also so mittelgroß, bisschen wie Schäferhund, aber ein bisschen kleiner als ein Schäferhund. Mhm. So. Beide aber tatsächlich nicht besonders verträglich mit anderen Hunden.
Nee, also, sehr territorial, würde ich meinen. Also die haben den Wohnwagen, die waren quasi oft mal an der Schleppleine, haben den Wohnwagen eben verteidigt.
Nicht gegen Menschen, aber gegen andere Hunde sehr stark.
Ja,
genau. Und diese beiden Männer, vor allem der eine von den beiden, der größere mit den grauen Haaren, saß tatsächlich sehr oft gegenüber vom Hundebereich, da ist ja dann unser Gastrobereich, mit den Hunden. Und Naschi ist komplett ausgerastet und er saß dort seelenruhig. Und wir haben ihn mehrfach gebeten, sich doch bitte woanders hinzusetzen.
Damit Naschi sich beruhigt.
So, weil das ist ja nicht cool. Und eigentlich merkt man das ja auch und macht es dann nicht und geht dann weg, so, damit man den Hund nicht so aufregt. Haben wir also mehrfach so angebracht. Ja. Dann war es so, dass du mit Naschi schon unterwegs warst und Michael, glaube ich, hat es auch erzählt.
Genau.
Aber vor allem Frauen vom Hof waren mit Naschi unterwegs.
Fühlte er sich, glaube ich, ein bisschen dazu, also aufgerufen zu unterstützen, beziehungsweise einzugreifen, zu helfen oder so, weil der Hund ja so groß ist und da könne man helfen. Das Ding ist, die haben halt geparkt auf unserem Parkplatz vor den Ziegen und ich bin mit Naschi quasi die ganz normale Runde gegangen, musste ich an diesem Auto vorbei, wo diese zwei Hunde da waren und er, und ihr habt ja jetzt schon erfahren, einfach keine gute Kombination, also erstens Naschi und andere Hunde und dann eben zweitens Naschi und dieser Mann.
Ja.
Ich weiß noch, dass er mir irgendwas abnehmen wollte. Ich hatte Kotbeutel in der Hand. Er wollte mir irgendwas abnehmen und ich musste ihn wirklich lautstark darauf hinweisen, er soll sich jetzt bitte entfernen, damit ich mich zwischen Naschi und diese andere Partei, sag ich mal, sie einfach kräftig vorbeiziehen kann, um einfach aus dieser Situation rauszukommen. Es gibt ja, ich kriege das sehr oft mit, ich bin ja auch nur Hundebesitzerin und es gibt eben solche, die bleiben stehen und lassen es komplett eskalieren.
Boah, Alter, ich raste aus. Pablo ist ja auch so.
Wenn man dann noch auf das Tier einwirkt, noch und noch drauf einspricht und dann vielleicht noch von Weitem ruft und so weiter. Ich hasse das.
Weißt du, was noch schlimmer ist? Das war in dem Fall nicht der Fall. Leute, die deinen Hund nutzen wollen, um ihren Hund zu trainieren.
Ganz schlimm.
Ich krieg Aggressionen, ich schwör's dir.
Es ist richtig, richtig furchtbar. Und ich musste richtig laut werden. Ich habe ihm gesagt, er soll jetzt bitte einfach gehen. Weil was ich mir in so einer Situation wünsche, wenn ich sehe, da ist gerade einfach ein Tier komplett, geh einfach, nimm deine Beine in die Hand und geh kommentarlos, bitte, bitte auch einfach kommentarlos, ignorierend, einfach vorbei.
Ja.
So, lass uns selbst die Situation handeln.
Ja.
So. Und ich glaube, ich spreche da ganz, ganz vielen aus der Seele. Ich verstehe nur nicht, warum es immer noch so ein Scheißproblem ist.
Es hat halt einfach wirklich auch was mit gegenseitiger Rücksicht zu tun. Es ist, wie gesagt, auch so, wenn Pablos halt wirklich sehr, also man kann ihn als Angsthund bezeichnen, was andere Hunde betrifft.
Ja.
Und wenn ich einfach mit ihm in Ruhegassi gehen möchte und dann kommen halt, lassen entweder Leute ihre Hunde frei, das ist nicht cool. Pablo hat Angst, ich kann ihn aber auch nicht freilassen, weil er ein Jagdhund ist, weil ansonsten würde er denen aus dem Weg gehen und ich würde ihn das gerne selbst regeln lassen, weil er ist auch schneller als alle anderen. Ja. Kann ich halt nicht, weil er dann jagen geht. So.
Also über das Leinenthema brauchen wir komplett gar nicht
scheiße.
Reden.
Das ist
komplett scheiße.
Ja, aber eben auch Leute an der Leine, die dann irgendwie Hallo sagen, lass sie doch mal Hallo sagen, meiner macht nichts, meiner ist verträglich. Nein, ich möchte bitte, dass du einfach weitergehst und mich mit meinem Hund vorbeilässt, damit er einfach seine Ruhe hat. So.
Es kommt ja auch noch hinzu, du weißt ja gar nicht, wer eigentlich an der Leine gerade steht. Ja. Es ist nicht jeder souverän, was man sich natürlich wünschen würde, aber es kommt auch manchmal vor, dass man vielleicht Anfänger ist, Herrgott nochmal. Ja. Man muss ja auch irgendwo mal anfangen.
Ja.
Ich habe zum Beispiel diese Szene mit Paul daheim. Wenn der mit Maggie geht, er ist souverän mit Maggie. Er kann Maggie 100% einschätzen, aber er kann eben keine anderen Hunde einschätzen. Mhm. Und er hat Angst.
Mhm.
Er hat Angst, was andere Hunde mit Maggie machen, ja, wie Maggie in der Situation reagiert, weil er das eben nicht weiß. Ja. Und ich habe gesagt, du kannst es anderen ruhig sagen. Ja, geht einfach weiter. Einfach
gegenbrüllen, das mache ich auch.
Genau.
Das mach ich auch.
Er wartet mittlerweile, wenn irgendein Hund nicht angeschnallt ist, so, wartet er und signalisiert ganz klar, nimm deinen Hund an die Leine.
Du weißt aber, das Beste, was er machen kann, ist, er ist ultra aggressiv, mein Hund. Ihr habt einen großen Hund, es funktioniert. Einfach sagen, der beißt. So, geht nicht.
Ja.
Er ist super aggro. Dann nehmen sie ihre Hunde nämlich weg.
Ja, jedenfalls Szene mit Naschi. Ich bin noch dran vorbeigekommen. Es war alles Naschi komplett eskaliert, aber ich hatte sie gut im Griff. Wir sind dran vorbei, aber ich musste ihn quasi in seine Schranken weisen, dass er mir nicht hilft.
Ja.
So, weil sie eben auch auf ihn reagierte.
Richtig. Okay, dann, und das hat auch ein anderer Mitarbeiter von uns genau so eben auch schon erlebt und wir wussten, okay, am besten mit Naschi da nicht vorbei, aber ist nicht immer möglich, denn dann war mittags, wir waren alle auf dem Hof, irgendwie, es war ein normaler Arbeitstag, irgendwie Mittwoch, Donnerstag, irgend sowas und eine Ehrenamtliche, weil ich nenne übrigens jetzt keinen Namen, weil wir nicht alle vorher gefragt haben, wegen Namen und so, deshalb, genau. Sie war mit ihrem kleinen Sohn da, so 2 oder 3 Jahre alt, im Buggy und wollte halt im Buggy mit Naschi spazieren gehen und deshalb konnte sie mit Naschi nicht in den Wald gehen, weil da der Buggy nicht funktioniert. Mhm. So. Also sie hatte nur diese eine Möglichkeit. Und sie ist souverän mit Hunden. Das heißt, ihr Plan, sie hat halt gesehen, okay, da sitzen die. Wir müssen da sehr vorsichtig sein. Naschi hatte keinen Maulkorb auf. Wir haben zu der Zeit eigentlich kaum, sind wir
bis
kaum mit Maulkorb.
Bis dahin ist nichts passiert, es war alles in Ordnung.
Ja. Genau, dann war ihr Plan so im Kopf, also sie hatte Naschi übrigens auch an sich gebunden, sowohl um den Bauch als dann eben auch nochmal doppelt gesichert quasi, dass sie den Buggy kurz am Spielplatz stehen lässt mit ihrem Sohn, mit Naschi vorbeigeht, damit sie eben beide Hände für Naschi hat, weil sie wusste, das ist eine schwierige Situation. Naschi hinterm Wohnmobil dann, also weit vorbei beim Katzenhaus, kurz anbindet, den Buggy holt und dann mit Naschi weitergeht.
Weil das ab da an gar kein Problem mehr
genau
ist.
Genau, richtig.
Ja.
Ja. Okay, hat sie also, wollte sie so machen, hat den Buggy stehen lassen, ist mit Naschi vorbeigelaufen und dann? Willst du erzählen?
Ja, dann ist es halt passiert, dass genau dieser Mann wieder kam.
Also erst haben seine Hunde extrem angeschlagen.
Angeschlagen und er kommt dann raus oder war draußen, kommt dann an und will helfen.
Indem er sich über Naschi beugt.
Ja.
Über Naschi beugt.
Richtig von oben drauf
und
dann einfach Naschi...
Naschi ist komplett eskaliert.
Kurzschluss.
Naschi ist komplett eskaliert. So arg eskaliert, dass...
Was? Die Hand?
Der Arm. Das war der Arm. Genau. Also ich wurde zu dem Zeitpunkt gerade von Jenny massiert. Und seitdem habe ich mich von Jenny nicht mehr massieren lassen. Jenny, falls du es hörst, jetzt weißt du warum. Ist klar, also immer noch so ein bisschen... Es war einfach schrecklich. Also ich lag auf dieser Massageliege hier oben. Timo und Marcel haben in der Zeit gerade hier einen Podcast aufgenommen. Mhm. Die haben gar nichts gehört. Hier drin hört man gar nichts, haben wir dann eben festgestellt. Ich lag aber da. Ich weiß nicht, ob wir das Fenster sogar gekippt hatten, aber auf jeden Fall. Ich habe es fürchterlich schreien hören über diesen Hof. Es ist mir wirklich überall durch, den ganzen Körper. Mhm. Ich sofort von dieser Liege runter, aufgesprungen, raus. Irgendwas muss passiert sein. Und dann lag er da. Mein Vater schon bei ihm, Daniel schon bei ihm. Und eben Notdienst gerufen.
Mhm.
So, weil er wirklich auch fürchterlich geschrien hat.
Er hat auch ganz, ganz doll.
Er hat auch geblutet.
Ja, nach Notdienst.
Er hat gesagt, wir müssen sofort den Notdienst rufen.
Mhm.
Es war de facto einfach... Ich möchte das nicht runterspielen. Es war eine Bisswunde am Unterarm. Ja,
ja.
Okay. Also es war nicht lebensbedrohlich oder so. Es war so, dass, wie gesagt, unsere Ehrenamtliche Naschi immer noch am Bauch gebunden hatte und sie dann auch weggezogen bekommen hat. Aber Naschi ist halt einfach kräftig so. Und wenn dieser Mann so nah war, was hätte sie machen sollen? Und Daniel, unser Elektriker, auch sofort dazu kam und eben auch unterstützt hat und alle sich auch direkt um den Mann gekümmert haben. So.
Was ist mit Naschi in dem Moment passiert? Also...
Naschi hat sofort sich beruhigen lassen von uns und so. Und wir haben sie dann halt in den Hundebereich gebracht, um erstmal außer Schusslinie quasi zu sein. Genau. Also das ist passiert. So,
was folgt denn? Also sobald du eben in der Notaufnahme mit einer Bisswunde kommst?
Das ist jetzt halt aber auch so die Frage. Also de facto hat er nicht angezeigt.
Mhm.
Seine Geschichte hat trotzdem ein bisschen anders ausgesehen als die von unserer Ehrenamtlichen und Daniel, der es ja auch live gesehen hat. Er hat nämlich gesagt, sie hat sich losgerissen. Aber es waren halt 2 Zeugen, die sagen, sie war immer noch an ihr festgebunden.
Ja.
Und er musste quasi eingreifen. Aber da steht halt wirklich Aussage gegen Aussage. Genau, der Notdienst kam, er kam in die Notaufnahme und dort ist dann die Polizei hingekommen. Er hat nicht angezeigt und trotzdem ist die Polizei gekommen, hat den Fall aufgenommen. Wir haben direkt, ich glaube, noch am gleichen Tag einen Anruf bekommen. Es ist jemand von der Hundestaffel vorbeigekommen.
Und haben sich Naschi angeguckt?
Also nee, warte mal, es war so, war es jemand von der Hundestaffel? Ich glaube, es war jemand von der Hundestaffel oder normal einfach Polizei.
Das weiß ich, kann ich nicht einschätzen.
Also es wurde irgendwie gesagt, es kommt eventuell die Hundestaffel, aber die kamen nicht mit Hunden.
Nee, also es waren zwei Beamte ohne Hund.
Also ich bin an dem Tag dann, das war glaube ich 2-3 Tage später, also wir haben den Anruf direkt bekommen so. Ich bin 2-3 Tage später mit Naschi Gassi gegangen. Die haben sich dann noch an Nachbarhof gestellt mit ihrem Wohnmobil. Sind immer noch ständig bei uns am Hof vorbeigelaufen. Wir hatten den Ultrastress mit Naschi, weil sie halt die ganze Zeit reagiert hat. Selbst auf den Geruch von diesem Mann hat sie extrem reagiert.
Ja.
Und habe halt die zwei Beamten unten sitzen sehen, bin weitergelaufen. Dann sind die mir hinterhergekommen und haben gefragt, ob wir halt später am Hof sind. Dann sind die da hingekommen. Genau, dann haben wir erst über Naschi gesprochen und so. Und dann musste ich mit ihnen zu Naschi reingehen.
Und ich weiß noch, du hattest einfach Angst.
Ich wusste, ich kann Naschi vertrauen. Und ich wusste auch, wenn ich mit einer Person zu ihr in den Raum gehe, dann passiert nichts.
Mhm.
Und trotzdem hatte ich so eine Angst, dass jetzt eine Ausnahme passiert und dass die Naschi einschläfern. Ich hatte so Angst.
Du wusstest quasi jetzt erstmal so irgendwie nicht, es hätte jetzt auch sein können, Naschi reagiert irgendwie komisch auf die.
Ja.
Weil das jetzt
mit Uniform und allem, weißt du?
Das ist ja auch, ist beängstigend irgendwie. Aber
ja, und dann wusste ich auch nicht, scheiße, was ist, wenn sie einfach nur vielleicht blöd reagiert, weil sie meine Nervosität spürt und ich kriege die gerade nicht in den Griff, aber ich kann es gerade auch niemand anderen machen lassen.
Ja.
Es war schrecklich und dann bin ich mit denen da rein und Naschi war ein Lamm. Die war so lieb und so und eigentlich wusste ich, dass es so sein wird. Hat mit dem Schwanz gesagt, so Naschi, danke einfach, wirklich. Es war also alles gut. Genau, die haben halt dann gesagt, darf nicht nochmal passieren und so, klar. Das war so die Geschichte. Dann am Ende kam aber auch noch die Gemeinde ins Spiel, weil das geht dann an die Gemeinde. Normalerweise geht dann sowas wohl ans zuständige Ordnungsamt, aber es gibt ja nicht für jede Gemeinde irgendwie, oder es gibt halt schon ein übergreifendes Ordnungsamt. In unserem Fall ist es auf jeden Fall die Gemeinde, die uns eine Leinenpflicht auferlegt hat, was für uns überhaupt kein Problem ist, weil Naschi ist immer an der Leine. Wir haben keine Maulkorbpflicht, aber sie hat jetzt immer einen Maulkorb auf, weil wir natürlich gelernt haben, wenn diesem Mann mehr passiert wäre, wenn der vielleicht Anzeige erstattet hätte, wir wissen nicht, was dann mit Naschi passiert wäre. Am Ende ist der Hund dran schuld. Und man muss dazu sagen, sie war an der Leine mit Zeugen auf unserem Grundstück.
Mhm.
Und trotzdem sind wir diejenigen, die am Ende halt wirklich dafür gerade stehen müssen. Mhm. So. Und ganz am Ende Naschi.
Ja, ganz am Ende Naschi.
Und es ist halt
obwohl die halt in der Situation wirklich ja sich einfach nur verteidigt hat.
Genau, richtig. Und wohin mit Naschi?
Mhm.
Weißt du? Mhm. Wohin?
Ja, wohin? Wir sind eigentlich ihr letzter Ort.
Ja.
So.
Richtig. Deshalb ist natürlich unsere allergrößte Angst, dass sowas nochmal passiert. Deshalb jetzt auch immer Maulkorb, einfach um Naschi wirklich am Ende zu schützen.
Ja.
Großen Bogen um große, alte Männer.
Grauhaarige
Männer. Mhm. Und natürlich um andere Hunde. Das war aber von vornherein schon klar.
Ja.
So, mit anderen Hunden gab es auch keinen Vorfall oder so.
Und so funktioniert's. Also nochmal, solltet ihr das eben sehen, dass ein Hund einen Maulkorb trägt.
Ja.
Das ist meistens auch einfach auch zum Schutz des Hundes da.
Ja, richtig.
So, weil uns liegt halt natürlich was an Naschi.
Das Ding war, wir waren halt schon so mega vorsichtig mit ihr. Weißt du, wir haben schon so viele Dinge beachtet und wir sind in unserem Safe Space mit ihr ohne Maulkorb gegangen an einem Tag, an dem kein Betrieb war, weil an Betriebstagen sind wir mit Maulkorb gegangen, wenn viele Leute hier unterwegs waren. Ja.
Und es ist eben trotzdem passiert.
Ja.
Ja.
Es war uns auf jeden Fall eine riesengroße Lehre und die Restangst bleibt halt, weil es darf halt auf gar keinen Fall nochmal was passieren. Ne?
Ist halt ein heftiger Schock und du musst halt auch ein bisschen drauf aufpassen, dass du es irgendwie nicht aufs Tier überträgst oder dem Tier jetzt irgendwie signalisiert, es hat was Falsches gemacht, weil letzten Endes, also ich glaube wirklich ganz fest daran, so wie ich diesen Mann kennengelernt habe, dass sich der Hund einfach zu Tode erschrocken hat.
Und vorher halt krass provoziert wurde.
Ja.
Ja.
Ja, alles kam zusammen.
Ja.
Puh.
Jetzt kommt deiner Meinung nach eine noch krassere Geschichte.
Ja, also ich finde, die Story ist auch sehr, sehr krass, weil sie einfach auch vor allen Dingen für dich sehr emotional ist, weil du sehr, sehr an Naschi hängst.
Ja, aber überleg mal, es wäre für alle richtig heftig gewesen.
Ja, aber es ist halt nochmal,
ja.
Du hast eine Connection zu Naschi. Ja. So. Da ist eine kleine Seelenverbindung da und deswegen ist das natürlich deine größte Angst, dass irgendwas mit Naschi passiert. Ja. So. Ja. Und jetzt
das Thema wechselt, wird zwar nicht geiler, aber...
Es wird nicht geiler, aber das ist jetzt für mich halt so diese Story, das ist ein richtig beschissener Unfall.
Das ist für dich jetzt auch natürlich eine persönliche Story, weil du die Hauptperson dieser Story warst.
Ja. Es ist ein richtiger beschissener Unfall gewesen, der hätte nicht passieren müssen und es ist am Ende ein Tier gestorben.
Ja.
So, und das ist natürlich, das ist richtig, richtig schlimm. Es war, wann war das?
Ich kann es dir genau sagen. Es war im Juli, August.
August, so in dem Dreh, würde ich meinen.
Juli, August, sowas. Hochsommer. Wir waren natürlich
im Urlaub. Es war im August.
August. Es war auf jeden Fall vor Jokos Geburtstag.
Ja, ich hab den Monat ganz klar im Auge, weil ich das auch als Monat sehr stark kommuniziere.
Vielleicht erzählst du einfach mal was mit dir mal vorne rein, dass das irgendwie, weil das war ja für dich ganz persönlich auch irgendwie ein Fuck my life, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Das ist jetzt mein Leben, so,
ja,
oder?
Ja, ganz genau. Ja. Also man muss halt dazu sagen, ich bin ja hergekommen als... aus einer sehr städtischen Region. Ich habe nicht wirklich viel mit Hofleben, mit Farmleben, mit Landleben einfach zu tun gehabt. Und das war einfach meine Klatsche fürs Leben. So. Dazu kam, ihr wart alle nicht da.
Wir waren im Urlaub, wir waren auf dem Campingplatz.
Ihr wart nicht da.
Und es muss so passieren. Mhm. Es muss so passieren. Immer.
Folgendes ist passiert. Unser Waschbärgehege lag, also da, wo unser Waschbärgehege eben ist, da drumherum haben wir zwei Hühnerställe gehabt.
Genau.
Genau, das waren einfach zwei süße kleine Holzhäuschen, wo wir eben Wilhelm mit seiner Gruppe Chicks und Sushi mit seiner Gruppe Chicks quasi untergebracht haben.
Aber ja, nur über Nacht, tagsüber waren die ja
über Nacht, genau. Mhm. Und wenn du die eben rauslässt, es ist quasi um das Waschbärgehege ist wie so eine Art Grünstreifen, wo die eben noch langlaufen können. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben immer das Tor auf. Das heißt, sie konnten eben de facto da auch rausgehen.
Die waren da auch nicht oft. Die sind gar nicht oft rumgelatscht.
Den kompletten Hof.
Weil alles andere eigentlich geiler ist. So.
Genau. Ja. Ich weiß noch, dass einer unserer Tierleute da war. Ich glaube, den Namen kann ich sagen. Fabio war da. Fabio war da. Der war gerade in seiner Tierschicht drin. Und ich stand am Zaun.
Beschreibe kurz den Waschbärzaun.
Der Waschbärzaun ist wie so eine Art... wie so eine Art Bauzaun, also so ein stabiler Bauzaun mit ungefähr, 5 Zentimeter Lücke? Mhm. Ich würde sagen 5 Zentimeter Lücke, von innen ist Strom.
Das ist ja ein Hochsicherheitstrakt.
Wirklich ein absoluter Hochsicherheitstrakt. Sie können nicht drüber und sie können auch nicht durch. Sie kommen maximal mit einem kleinen Ärmchen durch.
Richtig.
So.
Ja.
Und das hat scheinbar gereicht.
Boah, Alter.
Denn sie haben sich auf die Lauer gelegt und darauf gewartet, bis ein Huhn nah genug kam und es sich durch den Zaun gezogen. Also sie wollten es sich durch den Zaun ziehen.
Einer hat es quasi erwischt und dann sind gleich alle dazu gekommen.
Alle sind dazugekommen. Es war ein Riesenterz in dem Wasch. Die haben richtig laut gemacht. Und Fabi und ich, wir haben das durch Zufall gesehen, weil ich gerade da stand. Und Fabio habe ich dazu gerufen. Und wir haben dieses Huhn aus den Fängen von diesen Waschbären gerade so noch rausholen können.
Was die erste menschliche Reaktion ist, du möchtest, dass es sofort aufhört. Weil du weißt ja in dem Moment nicht, hat das Huhn noch eine Chance oder nicht. In dem Fall.
Das Huhn ist natürlich auch laut.
Ja.
Es ist laut dabei, es schreit um sein Leben.
Ja.
So. Und wir haben es befreit und das war ein Fehler. Aus heutiger Sicht war das ein Fehler.
War es nicht, weil ihr es ja gar nicht einschätzen konntet. Es hätte ja sein können, dass ihr es rettet, weißt du? So.
Weil wir haben halt dann mitbekommen, es ist schwerst verletzt.
Also du hast mich dann angerufen, hast mir ein Video geschickt. Die zweite menschliche Reaktion eurerseits war, wir setzen das jetzt in eine Transportbox und versuchen Tierärzte zu erreichen.
Ja.
Ja. Man muss auch dazu sagen, du hast in deinem Leben vorher eigentlich keinen Kontakt zu Hühnern gehabt.
Nee, ich habe ja hier quasi gelernt, ein Huhn mal in die Hand zu nehmen.
Genau. Okay, du hast uns das Video geschickt, ich habe mir das angeschaut und wir haben halt, also man in 2-3 Jahren Hühnerhaltung lernt man einiges und bekommt einiges mit. Und es war mehr als eindeutig, dass dieses Huhn nicht mehr gesund wird.
Es hatte ein Riesenloch.
Also, dass das Huhn gerade am Sterben ist. Es war wirklich mehr als eindeutig.
Ja, es war also ich habe das auch, das ist wie so ein Screensaver vor meinen Augen auch. Ja. Also, es sind auch einfach Szenen, die man eben nicht vergessen kann.
Ja.
Dieses Huhn lag in dieser, also es war wie so eine Art Korb, wie so ein Obstkorb. Da war ein bisschen Stroh drin, da habe ich es reingelegt. Es lag komplett schwach da drin.
Ja.
Die Augen sind schon langsam zugefallen die ganze Zeit. Und es war ein Sterbeprozess.
Ihr wart trotzdem noch überzeugt davon, weil man eben diese moralischen Vorstellungen
natürlich
auch hat.
Natürlich, du willst es ja retten.
Dieses Huhn retten und es muss jetzt zum Tierarzt.
Ja.
Und genau, dann habe ich dir gesagt, Svantje, jede Sekunde, die das Huhn jetzt noch am Leben ist, ist pure Qual.
Ja.
Dieses Huhn zum Tierarzt zu fahren, ist die purste Qual. Wahrscheinlich wird es die Fahrt nicht mehr überleben. Dieses Huhn muss erlöst werden.
Ja.
Und der nächste Tierarzt ist 20 Minuten entfernt. Hier kommt niemand her und erlöst uns dieses Huhn. Es muss jetzt passieren. Es führt kein Weg daran vorbei.
Dieses Tier hatte Schmerzen.
Ja.
Es hatte einfach Schmerzen und zu dem aktuellen Zeitpunkt war es eben so, alle, die eben vor Ort waren, haben es sich nicht zugetraut, dieses Huhn zu erlösen.
Und aber ich kann das musste jemand machen.
Ich kann das absolut nachvollziehen, aber weil es gemacht werden musste, sah ich keinen Ausweg. Ich habe es getan.
Ja. Ich musste dir noch ein bisschen, ich habe dir, glaube ich, noch eine Sprachnachricht aufgenommen. Wir haben kurz telefoniert.
Ja, wir haben telefoniert und du hast gesagt, ich soll mich danach auch bei dir melden.
Und halt irgendwie versucht, ich wusste auch nicht, was jetzt die richtigen Worte sind, aber ich glaube, ich habe so ein bisschen auf die Art, du machst es jetzt, du schaffst es, du bist stark, du holst jetzt eine Axt, du gehst mit diesem Huhn auf die Wiese und du bringst es jetzt hinter dich.
Ja.
So.
Genau.
Und das hast du geschafft.
Ich habe das geschafft. Es war nicht leicht. Ich habe danach eine kleine Panikattacke gekriegt, weil ich de facto jetzt ein Tier getötet habe oder also rein faktisch getötet habe.
Ja.
Aber für den moralisch, ich habe es erlöst, weil es hätte noch schlimmer werden.
Genau, das ist es nämlich. Du hast es erlöst.
Aber ich weiß mittlerweile, und das hat einiges in meinem Bewusstsein geschaffen, und auch wenn ich dieses Essensthema hier eigentlich gar nicht großartig anteasern will, aber das spielt damit rein, bring erstmal ein Tier um, dann weißt du eigentlich, was du da einfach auf dem Teller hast.
Ja.
Und dieses Huhn zu erlösen, beziehungsweise mit der Axt zu erschlagen und den Kopf abzuhacken, I'm sorry to say, das ist jetzt hier mal mit ohne Triggerwarnung so, war einfach ganz, ganz grauenvoll.
Ja.
Und du hast dich, man fühlt sich so eklig mächtig.
Ja.
So eklig mächtig und das ist ekelhaft.
Ja.
So. Und ich habe es getan. Ich habe es danach wieder in die Box getan und bin dann zurückgegangen. Und dann waren alle, oh mein Gott, Svantje, krass, ich hätte es nicht geschafft. So.
Ja.
Ne?
Und das war in dem Fall Tierschutz.
Und das verstehen so wenige.
Und es hat sich so falsch angefühlt, dass wir das nicht auf Instagram erzählt haben, für uns beide, gell?
Ja.
Da haben wir wirklich auch länger drüber gesprochen, wo ich so dachte, es fühlt sich so falsch an, dass wir wissen, wir würden dafür Hate bekommen. Weil, lauft erstmal in unseren Schuhen, seid erstmal in dieser Situation. Das Falscheste, was man hätte machen können, wäre, dieses Huhn leiden zu lassen und mit ihm zum Tierarzt zu fahren. Und in der Theorie hätten sich wahrscheinlich die meisten Tierschützer dafür entschieden, und hätten dafür weniger Hate bekommen, als wir es vielleicht jetzt bekommen, wo wir es erzählen. So.
Ja, natürlich. Also die Intention ist natürlich immer da.
Ja.
Aber man muss, also die Intention zu helfen und alles Mögliche zu machen, aber du musst wirklich alle Fakten bedenken.
Ja.
Da geht es nicht um Wirtschaftlichkeit, nicht nur. Es geht eben wirklich da um Zeit, die gerade wegläuft.
Ja.
Und
es müssen auch schnelle Entscheidungen getroffen werden.
Es muss
werden.
Schnell sein.
Es muss ultra schnell gehen.
So. Und das ist, dir bleibt nichts anderes übrig, in so einer schwerstverletzenden Situation dann zu sagen, okay, ich tue dir jetzt den Gefallen und ich beende es einfach schnell.
Ja.
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 Tja, wer weiß, wenn du besser aufgestellt wärst mit einem Tierarzt hier vor Ort, der das alles hat.
Du hättest dieses Huhn nicht retten können.
Nee, der aber da,
das Huhn einschläfern lassen.
Der alles da hat,
genau,
da
richtig.
Hätte man das einschläfern können.
Genau, richtig, safe.
So, und ich finde es auch fair, wenn das Lebenshöfe tun.
Ja, auf jeden Fall.
Ist natürlich absolut die schonendere Variante, weil du musst ja auch sagen, ey,
wobei
wie erschlage ich denn ein
Huhn?
Nein,
wir können euch aber auch sagen, dass dieses Huhn nicht mehr viel mitbekommen hat.
Ja. Aber das ist halt, also kann ich das falsch machen? Ne, so.
Ja, du hast es ja noch nie gemacht, ne?
Ja, also das, du weißt es nicht, ne?
Ja.
Schwierig. Ja. Ich hoffe halt einfach sehr, dass ihr das so wahrnehmt, so aufnehmt.
Und dass jetzt keine Reels über uns rauskommen, Lebenshof bringt Tiere um.
Ja, doch, aber vielleicht doch nicht dann, so viel Leben
aber,
dahinter.
Ja, genau, aber wisst ihr, das Ding ist wirklich, und deshalb haben wir uns auch entschieden, das hier zu erzählen, und das fühlt sich gerade wirklich richtig an, dann ist es so. Weil wir davon überzeugt sind, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben, weil wir uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht haben und weil wir absolut keinen Bock auf diese Fake-Scheiße haben, sowas zu verheimlichen.
Ja, es ist halt, also das ist ja immer diese Tierschutzbubble, schaukelt sich ja so unfassbar hoch, um eigene moralische Werte, also sich selbst moralisch höher darzustellen. Also dass man instrumentalisiert ja dann irgendwie auch Tiere schon wieder.
Ja.
So halt für den eigenen Zweck so. Ja. Und das ist so super ekelhaft, womit ich eigentlich überhaupt gar nichts mehr zu tun haben will. Es geht gar nicht ums Tier.
Ja.
So. Und das sehe ich sehr, sehr oft und ich würde mir wünschen, dass das einfach, dass da viel ehrlicher transportiert wird, also kommuniziert wird nach außen, was aber de facto nicht möglich ist, weil es so schockiert, dass es eben so abläuft.
Ja, voll.
So.
Total.
Und wie können wir authentisch sein? Wie können wir euch ein authentisches Bild bieten, wenn das, was wir sagen, ständig eigentlich falsch ist?
Ja.
Und du dann in irgendeinen scheiß Einheitsbrei reinrutscht.
Ja. Ja.
Und das ist doch Kacke.
Ja.
Da hat doch keiner was von. So können wir doch voneinander lernen.
Richtig.
Vielleicht hört jetzt jemand das und sagt,
macht sich eine, denn was haben wir gemacht? Direkt einen Kaninchendraht unten hin. Ja, natürlich. Hätten wir dran denken können.
Ja.
Wir sind halt nun mal nicht davon ausgegangen, dass sich ein Waschbär durch sein Gehege mit seinen Armen ein Huhn greift und dieses Huhn, tut mir leid, auch noch so blöd ist, so nah da dran zu gehen und dann auch nicht flüchten zu können. Das
vor allen Dingen ein Waschbär, der regelmäßig gefüttert wird.
Genau, ein Waschbär, der eigentlich satt ist und halt auch, auch hier, das war nicht frisch.
Nee.
So, wie lange haben die nebeneinander gelebt? Ein paar Monate.
Ja.
Also nee, die Waschbären kamen im Dezember zu uns und die Hühner zu Ostern.
Ja.
Also 3, 4, 5 Monate.
Ja.
Hat es ja so funktioniert. Wir haben da einfach nicht dran gedacht. So.
Das ist jetzt natürlich auch noch getan. Also da ist jetzt ein Hasenrad
rum.
Passiert nichts mehr.
Kann nichts mehr passieren. Ja, aber es musste offensichtlich leider erst sowas Schreckliches passieren.
Ja.
Ja.
Genau.
Heftige Folge, oder?
Ach, ich bin froh, dass ich es gesagt habe. Sag ich ganz ehrlich, weil
ich bin dir unglaublich dankbar, dass du es gemacht hast an dieser Stelle auch nochmal. Wirklich.
Ich finde es so krass, du bewirbst dich für einen Lebenshof, ne?
Ja.
Also für eine Social Media
Und am Ende killst du einen Huhn.
Am Ende killst du einen Huhn und das ist dein Leben jetzt. Und das ist, aber das wird, also normal wird es nicht, aber es wird Teil deines Alltags. Auch wenn hier mal ein Huhn verletzt wird, weil sie sich eben gegenseitig verletzen, ja, dann verarzt sich dieses Huhn.
Ja.
Mit den Mitteln, die wir
Was
haben.
Was die Person machen muss, die gerade da ist. Und weil wir alle eben auf diesem Lebenshof arbeiten und nicht alle parallel da sind. Und manchmal muss man Dinge machen, für die man nicht eingestellt wurde.
Aber das war uns nie so auf dem Schirm, ne?
Also nee, das hat man nicht so auf dem Schirm, das stimmt.
Also auch ihr ja, die ihr das Ganze hier gegründet habt, ihr habt das ja ganz anders angegangen. Also ihr dachtet, ihr stellt halt einfach einen Menschen ein und das ist dann abgedeckt.
Ja,
und, aber so funktioniert es nicht.
Nee, so funktioniert es nicht.
Und ich glaube, dass das eben viele Lebenshöfe tatsächlich auch berichten können, dass es nur im Team geht.
Ja.
So.
Ja.
Und nochmal Props raus an unser Team, was wir auch haben oder in dem Team, in dem ich auch Teil sein darf. Wir lernen jedes Mal dazu und
ich finde, das holt dich auch so krass auf den Boden, dieser Zusammenhalt hier und dass man dann hier ist und natürlich das ganze Team wusste von dieser Geschichte.
Mhm.
Wir haben das komplett im Team besprochen und es war keine einzige Person dabei und wir haben die krassesten Tierschützer im Team, die auch nur ansatzweise diese Entscheidung in Frage gestellt haben, die alle einfach nur froh waren, dass Wanti es gemacht hat. Und dann hast du das Kontrastprogramm Instagram, wo du denkst, krass, wir können das nicht auf Instagram erzählen, da kriegen wir Hate. Das ist doch komplett absurd, wie konträr das Online-Leben zum echten Leben ist, wenn du einmal dieses Hofleben wirklich lebst. So.
Ich finde es halt einfach beschissen und gleichzeitig denke ich mir, aber wir brauchen halt Instagram so sehr.
Ja, natürlich.
So, wir brauchen es so, damit dieser Lebenshof am Laufen hält. Also das muss man wirklich sagen, dieser Lebenshof funktioniert nicht ohne den Zuspruch von euch da draußen.
Ja.
Wenn ihr uns nicht Geld spendet, eine Patenschaft übernimmt und uns Futterspenden oder Sachspenden schickt, kommen wir nicht weiter. Sind wir am Arsch.
Ja.
Sind wir am Arsch. Und natürlich kommst du dann irgendwie in der Situation und möchtest dann nur die schönen Seiten irgendwie.
Voll. Natürlich, irgendwie man möchte im besten Licht dastehen.
Präsentieren.
So, warum, wie dumm sind wir, das zu erzählen? De facto, wirklich, Svante?
Ja.
Eigentlich sind wir komplett dumm, diese Folge aufzunehmen. Wir müssten es nicht, wir reiten uns komplett in die eigene Scheiße. Aber ich kann jetzt wieder viel besser in den Spiegel schauen. Ich bin das einfach nicht. Ja. Und du auch nicht.
Nee, ich bin das auch nicht.
Ich kann es nicht. Ich fühle mich befreit, das erzählt zu haben. Und ich nehme den Hate in Kauf, wenn er kommt.
Voll.
Ja.
Voll. Ich würde mir nur wünschen, dass es irgendwie mehr Raum gibt dafür auf Instagram. Ja. Das ist so der einzige Punkt.
Ja, das stimmt.
Ansonsten hoffe ich natürlich sehr, dass uns das einfach nur ehrlicher und ein Stück weit nahbar bei euch erscheinen lässt. Also, dass ihr merkt, ey, es ist eben nicht nur
Friede, Freude, Eierkuchen.
Es ist auch einfach, tja, Natur.
Wir freuen uns ganz besonders über Nachrichten zu dieser Podcast-Folge hier.
Ich bin sehr gespannt.
Ja.
Ja. Wollen wir es beenden an dieser Stelle?
Ja, weil Tiereffekt kam ja schon bei den Hähnen.
Ja, genau. Und dann sehen wir uns das nächste Mal.
Okay.
Macht's gut.
Ciao.
Ciao.